Galater Kapitel 5, Vers 1 und Vers 13. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder, liebe Geschwister. Nur missbraucht die Freiheit nicht als einen willkommenen Anlass für das Fleisch, sondern dienet einander durch die Liebe. Das sind die beiden wichtigen Punkte in der Ellipse. Dadurch wird alles zusammengehalten. Hier ist die Freiheit. Du kannst tun und lassen, was du willst. Hier ist die Liebe. Die Liebe bindet dich an deinen Auftrag, nämlich mit Gott Gemeinschaft zu haben und dem Nächsten zu dienen in der Liebe. Die Liebe begrenzt die Freiheit in einer gewissen Weise und die Freiheit gibt der Liebe die Kraft dazu. Und beides gehört zusammen. Wenn Paulus aber hier schreibt, lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen, dann drückt er damit ein Phänomen aus, was in uns Menschen ist. Denn wir Menschen möchten lieber nicht dem Gott in Freiheit dienen, sondern lieber den Geistern und den Mächten dieser Welt in Gefangenschaft dienen. So ist es die ganze Geschichte gewesen. Die Menschen haben anstatt dem lebendigen Gott zu dienen, ihren Geistern geöffnet, sie beschwört, bis hin zu Menschenopfern. Menschen sind geopfert worden, Kinder sind geopfert worden, um die Geister zu beschwichtigen. Lieber möchte der Mensch dem Gesetz dienen und Gebote verrichten, aber dabei sein eigener Herr bleiben, anstatt die Herrschaft über sich selbst aufzugeben und dadurch zur wirklichen Freiheit zu gelangen. Es sind 6 Punkte, die ich mit uns ganz kurz teilen möchte. Der erste ist, und ich habe sie auch in einer richtigen Reihenfolge angeordnet. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, Vergebung erlebt haben. Habe ich wirklich die Vergebung erlebt? Ich spreche nicht davon, in einen Beichtstuhl zu gehen und zu sagen, ich habe gesündigt und ein paar Ave Maria oder Vater Unser zu beten. Ich spreche davon, im tiefsten Herzen erlebt zu haben, meine Last, meine Schuld ist von mir abgewälzt worden. Micha 7, Vers 19. Er wird sich unserer aufs Neue erbarmen, wird unsere Verschuldungen niedertreten und alle unsere Missetaten in den Tiefen des Meeres versenken. Ich singe dieses Lied so gerne. Ne? Komme jetzt nicht drauf. Aber ihr wisst, wir singen dieses Lied. Er wird alle unsere Missetaten niedertreten. Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Was muss es den Vater in seinen Emotionen gekostet haben, in dieser Zeit 500 vor Christus, zu erleben, dass er diese Dinge nur als Verheißung durch Micha und durch Jesaja uns verkündigen konnte. Aber es würde noch 500 Jahre dauern, bis er selbst in seinem Sohn Christus auf die Welt kommen würde und die Grundlage, von der wir vorhin gehört haben, schaffen zu können, aufgrund derer es möglich ist, zu vergeben. Denn nur durch das Blut Jesu, nur durch die Hingabe Gottes selbst in seinem Sohn am Kreuz war die Grundlage geschaffen, Vergebung aussprechen zu können. Denn damit hat Gott alle Gerechtigkeit erfüllt. Er wollte seine Gerechtigkeit in Liebe erfüllen und nicht nur in Ausübung einer Machtvollkommenheit. Natürlich hätte Gott in seiner Macht die Menschheit zertreten können, den Satan zertreten können, aber dann hätte es in Ewigkeit nur die Macht Gottes gegeben und keine Liebe. Liebe dagegen hat Gott alles gekostet. Und deswegen können wir mit Epheser 1, Vers 5 bis 7 sagen, und er hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung erlebt haben, vergeben worden zu sein, ist wie etwas in sich tragen, durch das du förmlich schweben kannst, durch das du über dem Leben stehst, durch das du nicht mehr geknechtet wirst, durch das du nicht mehr in deinem Gewissen verurteilt wirst. Aus dieser Vergebung, die wir erlebt haben, kommt der zweite Aspekt, nämlich vergeben können. Wer nicht wirklich vergeben kann, hat auch noch nicht im Vollsinn die Vergebung Gottes ergriffen. Hat es noch nicht geschafft, wirklich durchzudringen zu dieser Erfahrung. Mir ist vergeben worden. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann kann ich auch vergeben. Das ist eine ganz logische Konsequenz daraus. Und so sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ertragt einander. Da gibt es Menschen, die sind anders als ich. Und lieber möchte ich mir einen Ort suchen, wo ich mit diesen Menschen nicht zusammen bin. Ich weiche dem aus. Ich umgebe mich lieber mit Menschen, die so denken wie ich, die so gepolt sind wie ich, die auch ungefähr so alt sind wie ich. Und so treffen sich Frauen lieber mit Frauen als mit Männern, Männer lieber mit Männern als mit Frauen, Kinder lieber mit Kindern als mit Erwachsenen, Erwachsene lieber mit Erwachsenen als mit Kindern, 60-Jährige lieber mit 60-Jährigen als mit 20-Jährigen und so weiter. Aber Paulus sagt hier, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Nur durch diese erfahrene Liebe Gottes, nur durch die erfahrene Vergebung kann ich auf einmal lernen, mit Menschen zusammen zu sein, die anders sind als ich. Entsteht eine natürliche Bruderschaft. Vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Okay, du hast vielleicht jemandem etwas vorzuwerfen. Korrekt, da ist jemand, der hat sich gegen dich vergangen, der hat vielleicht gegen dich gesündigt, der ist schuldig geworden an dir und dennoch liegt es an dir, ob du die Vergebung aussprichst oder ihm, der Person, die Schuld belässt und ihn damit in Gefangenschaft der Sünde stellst. Ich komme zu einem dritten Punkt. Und der ist mir sehr, sehr wichtig. Und da ist etwas, was ich erst in den letzten Jahren entdeckt habe. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Es gibt ein tolles Lied, ein ganz neues Lied, auch so ein etwas modernes Lobpreislied. Das geht ungefähr so, wir schämen uns nicht. Wir schämen uns nicht in dem Namen Jesus. Wir schämen uns nicht. Wir schämen uns nicht. Und so geht das weiter. Ein ganz tolles Lied. Wir schämen uns nicht. Wie tief ist unser Leben als Menschen von Scham geprägt? Es gibt eine Kultur, an die ich auf jeden Fall denke, das ist die japanische Kultur. Die ganze japanische Kultur, vielleicht noch mehr als andere, aber grundsätzlich ist es ein Problem des gottlosen Menschen. Der gottlose Mensch schämt sich. Er verbirgt seine Schwächen. Er stellt sich gut dar. Er putzt das Äußere seines Bechers, um mal im Bilde zu sprechen, sauber. Was inwendig drin ist, soll keiner erfahren. Scham ist das Grundproblem des von Gott gelösten Menschen. Und so unterscheiden wir heute zwischen einer Schuldkultur und der Schamkultur. Und ich habe darüber eine andere Predigt, extra über dieses Thema. Und dann beim Nachdenken ist mir klar geworden, eigentlich sind nur die Kulturen, die von Christus und dem Evangelium geprägt sind, sogenannte Schuldkulturen. Da gibt es Schuld und die muss entweder verbüßt werden und danach ist aber auch alles weg. Man lebt in dieser Kultur von dem Bewusstsein, du bist schuldig geworden, aber du kannst die Schuld bezahlen und dann bist du frei. Die Schamkultur kennt das nicht. Sie lebt nur in diesem Gedanken, okay, ich habe gesündigt, aber hoffentlich merkt es keiner. Und da wird alles nur verbrämt. Du versuchst, das Äußere sauber zu halten, damit das Innere nicht offenbar wird. Es gibt nur einen Ort, wo wir uns nicht mehr schämen müssen. Und das ist am Fuß des Kreuzes. Am Fuß des Kreuzes müssen wir uns nicht mehr schämen. Müssen uns Dinge auch nicht peinlich sein. Wenn ich einen Flecken auf meiner Bluse habe, dann ist das nicht schön. Aber ich muss mich dann in der Öffentlichkeit nicht mehr schämen deswegen. Oder ich bin aus Versehen mit ungeputzten Schuhen in die Öffentlichkeit gegangen. Wer mich kennt, weiß, dass sowas bei mir passiert. Aber ich habe gelernt, mich nicht mehr schämen zu müssen. Ja? Es gibt auch manche Dinge, ich will nicht sagen, dass ich mich gar nicht mehr schäme, aber durch Jesus Christus habe ich lernen dürfen, und das war ein Prozess, in dieser Freiheit zu wachsen. Wir müssen uns nicht mehr schämen. 1. Mose 3, Vers 10. Adam hatte gesündigt. Er hatte von der Frucht gegessen. Eva hat von der Frucht gegessen. Die Augen wurden ihnen aufgetan. Sie erkannten, was gut und böse ist. Aber auf einmal schämten sie sich. Auf einmal war da ein Gefühl, ich habe mich vergangen. Ich habe etwas Unrechtes getan. Anstatt dieses Unrecht zum Vater zu bringen, zu Gott zu sagen, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt, hat sich Adam versteckt. Hat sich Gott versteckt? Hätte Gott sich nicht verstecken müssen vor Adam? Nein, Gott kommt in großer Freiheit. Er wandelt in der Kühle des Abends und er sucht Adam. Adam, wo bist du? Adam, oh, ich habe mich versteckt, denn ich habe mich gesündigt. Und so geht es den Menschen bis heute. Wir verstecken uns. Gott versteckt sich nicht. Adam hatte ein Problem, nicht Gott. Gott hat sich aber des Problems Adams angenommen und dann am Ende der Zeit Jesus Christus gesandt, damit wir uns nicht mehr schämen müssen. 2. Korinther 3, Vers 18, ein unglaublicher Bibelvers. Wir alle aber, nicht nur ein paar, nicht nur Prediger, nicht nur besonders Geistliche, wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden dadurch in sein Ebenbild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie das ja vom Herrn des Geistes geschieht. Lukas 15, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn schämte sich. Er hatte alles Geld mit Prassen durchgebracht, wollte zurückgehen zu seinem Vater, um einfach nur ein Tagelöhner zu werden. Mit tief gesenktem Angesicht geht er. Und je näher er dem Vaterhaus kommt, je langsamer schleicht er. Das Angesicht tief gesenkt. Der Vater mit erhobenem Angesicht, mit leuchtendem Angesicht, mit sehnsuchtsvollem Angesicht läuft ihm entgegen, entkleidet sich all seiner königlichen Würde, rennt einfach zu seinem Sohn. So rennt Gott zu uns. So kommt Gott uns entgegen. Gott schämt sich nicht, denn er hat ja alles getan, damit wir unsere Scham verlieren können. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Er hat uns einfach angenommen. Er hat uns in seine Gemeinschaft genommen. Er hat uns befreit. Er hat uns befreit zum Ebenbild seines Vaters im Himmel. Er hat uns befreit zur Teilnahme der Heiligen im Licht. Er hat uns befreit zu einem selbstbestimmten Leben. Er hat uns dazu befreit, dass wir wirklich die freien Menschen sein können, die sich so verhalten können, wie sie es wollen. Aber weil wir von Gott angenommen sind, weil wir geliebt sind, wollen wir in den Geboten Gottes gehen. Nicht wir müssen in den Geboten Gottes gehen, sondern wir wollen es. Die Liebe befreit uns dazu. Die Liebe befreit uns von der Knechtschaft der Gebote. Dazu kommen wir jetzt, der vierte Punkt. Wir sind befreit vom bösen Gewissen. Ich wollte eigentlich am nächsten Sonntag über das Abendmahl predigen, um einfach mal ein paar wichtige Grundlagen zum Abendmahl zu sagen. Das werde ich nicht tun, wie wir gehört haben. Wir haben Open Doors und ich denke, ich mache das im Januar oder irgendwann im nächsten Jahr. Wie wichtig es ist, die Grundlage des Abendmahls wirklich zu kennen, nämlich nicht, dass ich zu einem Abendmahl gehe in der Meinung, ich bin würdig, das Abendmahl nehmen zu können, sondern vielmehr in der Haltung eines Sünders, der zum Vater kommt und zu Jesus sagt, Herr, vergib. Und Jesus sagt, ich habe dich würdig gemacht, ich habe dich gerechtfertigt, komm zu meinem Tisch, komm, du bist befreit vom bösen Schuldbewusstsein. Wie viele Gläubige in der heutigen Zeit noch sitzen da beim Abendmahl und denken sich, ich bin heute nicht würdig, zum Tisch des Herrn zu gehen. Es ist korrekt, wenn wir gesündigt haben und wir können nicht vergeben und wir merken das, ich kann nicht vergeben, dann sollte ich damit warten und erst zu meinem Bruder gehen und ihm vergeben. Aber wenn es irgendwie möglich ist, kann ich zum Vater kommen. In einem Moment kann ich sagen, Vater, vergib mir. Und bevor ich es ausgesprochen habe, streckt sich der Vater zu mir aus, sagt, komm mein Sohn. Komm, meine Tochter, nicht du bist heilig, sondern ich habe dich geheiligt. Und das ist der Unterschied zwischen einer Heiligungsfrömmigkeit, in der ich jahrelang gelebt habe, und einer Gnadenfrömmigkeit, in der ich jetzt lebe und in die ich uns alle einlade. Wir könnten ein Bibelstudium machen zu diesem Thema. Ich habe das im Hebräerbrief ganz dick angekreuzt, wie überhaupt meine Bibel hier sowieso sowas von beschriftet ist und so weiter. Befreit vom bösen Gewissen. Hebräer 9, Vers 9, Vers 14, Vers 24, Kapitel 10, Vers 1 und 2 und 10 und 14 bis 18 und Vers 22. Ich lese uns aber nur Hebräer 10, Vers 10 und 22. Und aufgrund dieses Willens Gottes sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal geheiligt. Wir sind Heilige. Ich bin ein Heiliger. Nicht weil ich heilig bin, sondern weil ich geheiligt bin. Unser Gottesdienst, ich wiederhole mich jetzt, habt ihr schon mal gesagt, damals in der Pfingstgemeinde hieß Heiligungsstunde. Ein Schaukasten vor dem Gebäude, so mit schwarzem, dieses schwarze Wellpappe. Und da drauf war dann so in Buchstaben so gestickt Heiligungsstunde. Und jeden Sonntag sind wir gegangen, um uns neu zu heiligen, um uns besonders fromm darzustellen. Lieber Gott, in der letzten Woche habe ich mehr in der Bibel gelesen als in der vorletzten Woche. In der letzten Woche habe ich mehr gebetet als in der vorletzten Woche. In der letzten Woche ist es mir gelungen, endlich mal mit jemand über Jesus zu sprechen. Durchkreuzen. Amen. Besser Gnadenstunde. Ich komme hierhin, um Gnade zu empfangen. So lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten. Nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen, so ein bildhaftes Wort, vom bösen Gewissen, und ich habe dabei geschrieben gleich Schuldbewusstsein, vom bösen Schuldbewusstsein befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Durch Jesus ist unser Gewissen befreit worden. Man müsste dazu noch mehr sagen. Wir müssen uns zum Beispiel mit Römer Kapitel 14 beschäftigen, wo Paulus ein ganzes Kapitel darauf verwendet, darzustellen, wie wir Menschen durch unser Gewissen gebunden sind. Und er spricht da von denen, die bestimmtes Fleisch nicht essen können, weil sie da das Gefühl haben, schuldig zu werden. Und er spricht dann von den Schwachen und von den Starken. Ich finde das sehr gewagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Paulus, würde ich sagen heute, mein lieber Freund, da hast du aber ganz schön etwas gewagt. Du unterscheidest also schwache Christen und starke Christen. Eigentlich sollten wir das nicht. Aber Paulus tut es trotzdem und er meint damit, wenn wir gläubig geworden sind, sind ganz starke Prägungen von unseren Eltern her, von der Vergangenheit, durch eine bestimmte Frömmigkeit. Und diese Prägungen können nicht von jetzt auf gleich einfach ausgeschaltet werden. Das ist ein Prozess. Aber Gott lädt uns ein, in diesen Prozess hineinzugehen und anstatt ein schwacher Mensch zu sein, der in allen bestimmten Bereichen kann ich das, darf ich das, hin zur Gnade kommt. Und in der Gnade wirklich fähig ist. Aber erst wenn wir in die Gnade hineingekommen sind, können wir bestimmte Dinge tun. Ein Amerikaner, der grundsätzlich keinen Alkohol trinken darf, der darf nicht einfach hergehen und kommt nach Deutschland und trinkt jetzt Alkohol. Dann würde sein Gewissen befleckt werden. Sondern er geht stattdessen zur Gnade. Und die Gnade reinigt ihn, arbeitet an ihm und dann kommt er irgendwann an den Punkt, wo er merkt, ich darf jetzt ein Glas Wein trinken. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Nur die Gnade befreit uns. Was natürlich bleibt, ist Sünde. Sünde, wir dürfen nie sündigen. Wir dürfen nie Ehe brechen. Wir dürfen nie lügen. Wir dürfen nie stehlen. Sünde ist Sünde. Aber Alkohol trinken ist keine Sünde. Jedenfalls nicht im Wort Gottes, so wie ich es verstehe. Amerikaner verstehen das aber anders. Nun denn, ich will da jetzt nicht weiter drüber sprechen. Befreit vom bösen Gewissen. Danach, wir sind befreit von der Furcht des Todes. Da gibt es einen fantastischen Bibelvers in Hebräer 2, Vers 15. Da heißt es, um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch die Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Und damit sprechen wir alle Menschen an. Marcel Reich-Ranitzky, dieser fantastische Literaturkenner, ich habe das schriftlich zu Hause, der hat gesagt, ich hasse den Tod und ich fürchte mich vor dem Tod. Ich will nicht sterben, ich will noch leben. Und das sagte er, als er 92 Jahre alt war. Die Furcht vor dem Tod ist immer da. Die ist mit 20 da, mit 30, mit 40 und auch mit 90. Es gibt kein erfülltes Leben ohne Gott. Der Tod ist auch schlimm mit 90. Weil wir zum ewigen Leben berufen sind. Nur die Erfahrung der Ewigkeit bei Gott befreit uns von dieser Furcht. Amen. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir uns vor irgendetwas noch fürchten, dann gibt es die Möglichkeit, in die Liebe Gottes noch mehr hineinzukommen, noch mehr in die Gnade. Petrus sagt im zweiten Petrusbrief, wachset in der Gnade. Das ist ein Wachstumsprozess, der uns in die Befreiung von der Furcht des Todes hineinbringt. Denn Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Der ist deswegen nicht schlecht, aber er ist noch in einem Wachstumsprozess. Und Gott lädt uns heute Morgen ein, in die Freiheit hineinzugehen und uns mehr und mehr beschenken zu lassen. Lasst mich abschließen mit dem letzten Punkt. Wir sind befreit zur Kindschaft. Auch da wiederhole ich mich ein bisschen, aber ich will es nochmal so darstellen. Ein Kind, wenn ich Emma angucke oder Maja oder Julius, überhaupt Kinder, sie haben eine Qualität uns voraus. Natürlich sind sie auch böse, sie sind in Sünden gefangen und sie bedürfen genau der Gnade wie wir auch. Aber sie haben einen riesen Vorteil, sie können vertrauen. Wir dagegen, die wir erwachsen geworden sind, haben gelernt zu misstrauen. Ein Kind kann noch nicht wirklich misstrauen. Erst dann, wenn es selber Dinge erlebt hat, wenn es auf die bekannte heiße Herdplatte gefasst hat, gemerkt hat, dass was Hitze ist, was Feuer ist, dann wird es dem Feuer misstrauen, stimmt's? Wenn es erst einmal mit irgendeinem Menschen etwas, eine schlechte Erfahrung gemacht hat, wird sie an der Stelle dann auch misstrauen. Aber ein Kind ist grundsätzlich erst einmal frei von Misstrauen. Rachel, ja? Dein Rachel, she is free of mistrust. She's just able to trust. Und das ist das Schöne. Gott möchte uns wieder zu Kindern machen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht erleben. Nicht in seiner Fülle. In seiner Fülle erlebst du es als Kind. Ich möchte nicht mehr sein als ein Kind Gottes und einfach vertrauen. Und dann kann ich vertrauen. Immer wieder neu. Als erwachsener Mensch werde ich vorsichtig sein, wenn ich ein Auto kaufe. Wenn ein Versicherungsvertreter kommt, dann werde ich in realistischer Manier prüfen, was der Mensch mir dort sagt. Aber das ändert nichts daran, dass ich schon mal diesem Menschen mit Vertrauen entgegenkommen kann. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr vertrauender Mensch bin, bis hin zur Blauäugigkeit. Aber ich kann das unterscheiden zwischen meinem Charakter und dem, was mir Gott geschenkt hat. Und durch Gottes Gnade durfte ich neu lernen, Kind zu sein, vertrauen und glauben zu können. Um das alles noch einmal zusammenzufassen. Freiheit ist die Gabe Gottes an uns Menschen. Der Mensch ist in Gottes Ebenbild erschaffen und Gott ist frei. Folgedessen sind wir zur Freiheit berufen. Aber viele Dinge, der Tod, die Sünde, das schlechte Gewissen, nicht vergeben können, rauben uns die Freiheit. In sie wollen wir jetzt neu hineingelangen, wenn wir jetzt ins Gebet gehen. Vergebung erlebt haben, vergeben können, uns nicht mehr schämen müssen, befreit sein vom bösen Gewissen, befreit von der Furcht des Todes, befreit zur Kindschaft. Liebe Gemeinde, lass uns jetzt einfach mal beten. Unsere Augen schließen, da wo wir einfach sind, wir bleiben sitzen dabei. Und wir wollen gleich auch ein paar Gebete sprechen für das, was Gott unserem Land, Deutschland, geschenkt hat. Aber ich fände es gut, wenn wir einfach ein paar Minuten Zeit nehmen und diese Dinge bewegen. Und ich fände es ganz, ganz großartig,